In der heutigen Episode vom Nerdcafé-Podcast habe ich wieder einen Gast eingeladen, und zwar Daniela Schubert. Mit Daniela habe ich gesprochen über digitale Barrierefreiheit, barrierefreie Kommunikation, aber vor allen Dingen barrierefreie Emojis. Ein Thema, das weit über die technische Barrierefreiheit hinausgeht. Ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Herzlich willkommen im Nerdcafé Podcast. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, und zwar Daniela. Daniela ist DEYB Consultant und begleitet Unternehmen und in Veränderungsvorhaben in den Bereichen Diversität, Inklusion, Gerechtigkeit und Zugehörigkeit mit den Schwerpunkten Queerness und Neurodivergenz. Wir beide kennen uns schon von LinkedIn, wo Daniela auch schon mal im Nerdcafé live zu Gast war und damals schon über barrierefreie Emojis gesprochen hat. Ein Thema, das ich nach wie vor mega spannend finde, und weil das LinkedIn Live ja damals nicht aufgezeichnet wurde und weil wir immer wieder in Kontakt waren, haben wir uns entschieden, dieses Thema nochmal zu behandeln und auch im Nerdcafé Podcast zu besprechen. Und deswegen geht es auch heute im Nerdcafé Podcast um barrierefreie Emojis. Daniela, es freut mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen und dass wir erneut die Möglichkeit haben, das wichtige Thema nochmal auch in diesem Jahr nochmal besprechbar zu machen.
Vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal. Das wird ja leider wahrscheinlich nicht aufhören, darüber aufmerksam machen zu müssen.
Das stimmt, das ist Teil meiner Arbeit, dass Diversität und Inklusion ein kontinuierlicher Prozess ist und nie aufhört, leider.
Ich steige in die Gastepisoden immer gern mit Musik ein, weil ich finde, das eine schöne Verbindung schafft und ich mich da auch an einem der großen Podcasts Fest und Flauschig orientiere, die das ja auch machen, und ich finde das immer cool, weil man dann auch eben die Gäste nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernen kann. Und deswegen lade ich dich ein, ein Lied mit mir zu teilen, was dich in den letzten Tagen, Wochen oder Monaten sogar begleitet hat. Und wenn du magst, kannst du auch gerne erzählen, warum du das Lied dir ausgesucht hast.
Ja, das finde ich eine super schöne Frage. Ich habe heute mitgebracht das Lied The Code von Nemo. Nemo hat letztes Jahr den Eurovision Song Contest gewonnen, ist selbst nicht binär, genauso wie ich, und hat einen Text über das eigene Dasein als nicht-binäre Person geschrieben, hat damit auch sehr überraschenderweise den ESC gewonnen. Und ja, den Song möchte ich gerne hier mit allen, die zuhören, teilen und freue mich sehr, dass ich hier weitere Repräsentation mitbringen darf.
Cool. Ich lege ihn in die Nerds and Coffee Playlist, die ist auch immer um den Podcast drumherum, je nachdem, wo ihr es hört, irgendwie verlinkt. Oder über die Website play.nerdcafé.online könnt ihr die euch anhören. Mein Song ist Summertime von Billy Stewart. Weil, also wir nehmen jetzt hier kurz nach Frühlingsanfang auf und kurz nach Anfang der Sommerzeit, und in Hamburg, wo ich hier sitze, du ja auch, wo wir sitzen, ist tatsächlich gefühlter Sommeranfang heute. Es ist so geil, dieses Wochenende war so cool und bringt mir so eine Sommerstimmung, und ich finde es wunderschön, und genau deswegen habe ich das mal reingelegt.
Ja, super. Das klingt nach tollen Party-Anfang hier für unser Gespräch.
Ja, bevor wir direkt zu den Emojis kommen, würde ich gerne noch mal kurz wissen, was du denn unter digitaler Barrierefreiheit verstehst.
Ja, die Frage ist total wichtig, weil gerade in dem ganzen Kontext von DEIB, Diversity, Equity, Inclusion und Belonging, sind Begrifflichkeiten überhaupt erstmal die Grundbasis zu klären. Was bedeutet das eigentlich? Es ist viel auch Fachvokabular. Und für mich bedeutet digitale Barrierefreiheit auf jeden Fall, dass allen Menschen ermöglicht wird, an digitalem Leben teilzuhaben und damit auch alle digitale Produkte wie und Dienstleistungen wie Apps, Websites, Formulare, Umfragen, Softwareprogramme, Programme, über das wir heute hier auch aufnehmen, etc. so zur Verfügung zu stellen, dass wirklich alle Personen unabhängig von persönlichen Merkmalen an dem ganzen Online-Geschehen teilnehmen kann. Und das ist für viele vielleicht klingt das selbstverständlich, ist aber tatsächlich in der Realität, wenn man sich Zahlen dazu anguckt, eben noch keine Selbstverständlichkeit, sondern eher die Ausnahme. Und an der Stelle beginnt die Arbeit um digitale Barrierefreiheit, die uns beide ja auch an der Stelle verbindet.
Ja. Sehe ich genauso. In meiner Bubble ist es leider nicht so, dass es normal ist. Es sollte normal sein oder zumindest der Wunsch, die eigenen Inhalte so zu optimieren. Aber ich mache ja auch viel Website-Beratung und da ist es, sage ich mal, herausfordernd manchmal, die Wichtigkeit klar zu machen. Weil also ich höre dann manchmal Sätze wie, wir haben gar keine behinderten Kunden. Mhm. Und das finde ich erstens schwierig und zweitens, also erstens schwierig, weil woher sollen sie es wissen? Mhm. Und schwierig, weil sie es vielleicht genau daran liegt, wenn sie barrierefrei wären, könnten sie ja auch ihre Zielgruppe und Reichweite und damit auch am Ende ja Verkäufe erweitern. Und da bin ich immer wieder, genau wie du ja, am Arbeiten.
Ja, absolut. Also ich habe längere Zeit auch angestellt in der IT gearbeitet als Product Ownerin. Und an der Stelle diese Diskurse auch intern oft führen müssen, das fängt ja schon bei der Produktplanung an. An der Stelle, wo Accessibility-Kriterien überhaupt nicht Teil des Produkts sind, Teil des Ursprungprodukts und der Planung. Und du sprichst da für mich auch was ganz Wesentliches an, zu sagen, wir haben keine Zielgruppe, die Menschen mit zum Beispiel Behinderungen oder anderen Erkrankungen, temporären Einschränkungen oder Ähnlichem inkludiert, ist einfach leider ein Trugschluss, der weder haltbar ist noch zahlenmäßig auch stimmen kann, wenn wir überlegen, dass 60% in Deutschland chronisch erkrankt sind, dass mehr als 10% in Deutschland mindestens ja einen Grad der Behinderung haben. Und wir von ungefähr 20% neurodivergenten Menschen ausgehen, um nur mal ein paar Zahlen zu nennen, ist das einfach gar nicht haltbar mit dieser Aussage. Also das heißt, das wird halt weder überprüft, noch an der Stelle ist die Zielgruppe ja auch nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne noch an der Stelle ergänzen würde. Wir machen Produkte und digitale Dienstleistungen ja nicht für Menschen mit Behinderungen, sondern wir inkludieren sie. Das heißt, Menschen haben ein Anrecht darauf, im Alltag teilzuhaben. Und das ist ganz unabhängig vom Produkt. Also wir können ja nicht sagen, Behinderte sind halt nur Zielgruppe von zum Beispiel Hilfsmitteln, die sie benötigen im Alltag. So ist ja nicht, wie das funktioniert, beziehungsweise so wird aufrechterhalten, dass eben keine Teilhabe stattfindet.
Ja, und was ich auch noch ganz wichtig finde und was die Leute auch oder manche von meinen Leuten, die ich da berate, nicht ganz auf dem Schirm haben, ist, dass wir ja auch alle immer älter werden. Ja. Und auch im Alter noch gerne digitale Geräte bedienen wollen und digital kommunizieren können. Und das ist ja teilweise noch gar nicht so, das wird besser, aber noch gar nicht so richtig funktioniert für Menschen. Man sieht ja immer schlechter, wenn man die Statistik anschaut zum Beispiel und so. Ne? Da kommen ja noch mal ganz viele mit und auch Behinderungen sind nur, ich glaube, 5% aller Behinderungen von Geburt an?
Viel weniger tatsächlich. Also von den über 10%, von denen ausgegangen wird, ist eine kleine einstellige Zahl angeboren und der Rest erworben im Laufe der Zeit, sei es durch virale Infekte, Unfälle, genetische Gründe oder. Und an der Stelle, ist, was heute gilt, morgen vielleicht nicht mehr der Fall. Auch für die Personen, die IT-Produkte planen.
Ja. Jetzt haben wir kurz über Barrierefreiheit oder Kommunikation im Alter gesprochen. Aber wir haben ja auch schon in jungen Jahren Herausforderungen bei Kommunikation. Und da kommen wir jetzt mal schon in die Richtung der Emojis. Mhm. Vielleicht magst du kurz mal über die Herausforderungen sprechen, die es gibt bei der Benutzung von Emojis.
Ja, genau. Also wenn wir uns speziell einen Teil des Ganzen angucken und da über Emojis sprechen, dann ist das so, dass Emojis auf bestimmten Plattformen oder auch Webseiten, egal ob wir jetzt über LinkedIn sprechen oder die eigene persönliche Website, die Unternehmenswebsite oder eben auch im Social-Media-Bereich auf TikTok, Instagram und Co., oftmals mit gesonderten Codes vorgelesen werden, weil sie aus diesen Codes bestehen. Das heißt, was im Grunde genommen passiert ist, dass dann vorgelesen wird, Doppelpunkt, Bindestrich oder Minus und dann Klammer auf, statt eben dem lachenden Smiley. Mhm. Und in diese Einzelstücke das Ganze zu zerlegen, hat natürlich einen Grund aus Codesicht, aber in der Ausgabe von zum Beispiel assistiver Technologie, also Screenreadern oder der Wahrnehmung durch andere Technologien, durchs Vorlesen lassen, ist das einfach extrem herausfordernd, sowas ständig mitzubekommen oder gar nicht erst angezeigt zu bekommen. Also manche Browser spielen das dann zum Beispiel auch nicht richtig aus, sodass das immer wieder eine Herausforderung wird, diese Bilder im Grunde genommen darstellbar zu machen. Mhm. Und das zu dem Grund führt, warum wir uns heute und auch letztes Jahr schon darüber unterhalten haben, zu sagen, das ist etwas, was ganz viel im Alltag stattfindet und kaum Berücksichtigung oder Thema findet, wenn es um ja die große Thematik Barrierefreiheit und Inklusion geht.
Gibt es denn Smileys oder Emojis, die korrekt vorgelesen werden, oder hängt es wirklich von so vielen Faktoren ab wie Browser, Screenreader-Software, Gerät? Es sind da so viele Faktoren drin, oder wie läuft es denn ab?
Also letztendlich wird es halt erstmal als Code vorgelesen, was man halt machen kann. Zum Beispiel, wenn man Emojis selbst einbindet auf Webseiten und die Möglichkeit hat, im HTML-Code Dinge manuell zu hinterlegen, was bei manchen zum Beispiel Website-Thematiken nicht immer möglich ist, dass man da selber an den Code kommt, dann besteht die Möglichkeit, dem Ganzen eine Zuschreibung zu geben, wie eine Bildbeschreibung. Also dann steht da halt nicht Doppelpunkt, Minus, Klammer zu oder Klammer auf, sondern dann kann man sagen, das ist ein lächelndes Gesicht zum Beispiel. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es 3782 Emojis aktuell gibt, dann bleibt halt an der Stelle auch ein bisschen die Frage, wie sehr können wir all diese Emojis in eine Übersetzung bringen, die zugänglicher wird als der Unicode oder der Code, der vorgelesen wird.
Moin aus dem Schnitt und eine ganz kurze Unterbrechung mit einem kleinen Hinweis auf meinen Partner gehirngerecht.digital. In den letzten Wochen und Monaten ging es ja hier besonders mit den ExpertInnen-Episoden ganz oft um digitale Barrierefreiheit. Wenn du jetzt selber ExpertIn für digitale Barrierefreiheit werden willst, dann hat gehirngerecht.digital jetzt ein super Angebot, denn im Komplettpaket lernst du alles, was du als Solo-Selbstständiger wissen musst, um barrierefreie Webseiten zu erstellen. Es gibt einen Kurs über 6 Module, dauert 3 Monate, Da bekommst du ganz viel Input, du bekommst Workshops, E-Learnings, eine Community. Und das Beste ist, 90% der Kosten können sogar gefördert werden. Guck einfach mal rein auf gehirngerecht.digital, da findest du alle Infos zu diesem coolen Workshop. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir doch gerne ein Abo da und erzähl deinen Freundinnen davon, denn dann haben noch viel mehr Menschen die Möglichkeit, WordPress besser zu verstehen und zum ExpertIn für digitale Barrierefreiheit zu werden. Danke und schon geht's weiter mit der Episode. Ich merke es ja auch schon daran, wenn ich jetzt in Signal Doppelpunkt Minus Klammer zumache und in, weiß ich nicht, WhatsApp oder so oder LinkedIn, wird es ja auch von jeder Software anders. Es ist zwar immer ein Lachsmiley, aber es sieht immer ein bisschen anders aus, je nachdem, wo ich das reinschreibe. Und dann kommt noch ein Punkt, der jetzt ein bisschen von dem Technischen weggeht, den ich aber auch super spannend finde, gerade ja mit deiner Expertise, sind die Themen der Interpretation von Smileys und auch Hautfarben. Welche Bedeutung haben denn diese Hautfarbenvarianten für die inklusive digitale Kommunikation deiner Meinung nach?
Grundsätzlich gilt halt bei Diversität und Inklusion auch immer diese Dimension der sogenannten Intersektionalität, also der Überschreitung verschiedener Dimensionen. Und wenn wir dann über Hautfarbe sprechen, dann ist das eine zusätzliche Vielfaltsdimension, die da hinzukommt, die eben nicht nur abbildet Daumen hoch, sondern ich zeige dann vielleicht auch einen weißen Daumen hoch oder eben schwarzen Daumen hoch. Und an der Stelle ist das sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass da verschiedene Dimensionen zusammenkommen. Mhm. Und zum Beispiel das sogenannte Digital Blackfacing vermeidet, also die eigene Darstellung als schwarz, obwohl man beispielsweise selber nicht schwarz ist und entsprechend damit auch nicht falsche Signale sendet, beziehungsweise sich einer Kultur annimmt, die an der Stelle eine falsche ist, besonders auch bei GIFs zu sehen, dass zum Beispiel viele GIFs, die schwarze Personen abbilden, bestimmte Gesichtsausdrücke widerspiegeln sollen im Vergleich zu weißen Gesichtern und wir damit dann zusätzlich noch Rassismus reproduzieren. Das heißt, an der Stelle zurückzukommen, zu sagen, was möchte ich eigentlich ausdrücken in den Kontexten, in denen ich Emojis verwende und auch da das Thema Biases und all das, was mit Antidiskriminierungsarbeit zu tun hat, einmal mit zu beachten, um eben sich selbst zu repräsentieren und nicht andere Personen.
Ich kenne noch das, also ich bin schon länger im Internet unterwegs, durch meinen Vater und so, relativ früh rangeführt worden. Und meine Erinnerung an Smileys, meine erste war dieses typische gelbe Doppelpunkt minus Klammer zu Smiley. Ja. Und das mit den Millionen weiterer, oder wie du hast 7000, hast du gesagt. Und die Hautfarben, die kamen ja erst viel später. Und gerade die Hautfarben finde ich so spannend, weil ich, wie würdest du das sehen? Ist das eine gute Entwicklung oder hätte man einfach bei einer Farbe, bei der gelben Farbe bleiben sollen?
Genau, also ich kenne das tatsächlich mit den ASCII-Codes auch noch. Auch andere Formen der Darstellung, sowas wie Rosen, dann mit Ad-Zeichen, Minus, Minus, eckige Klammer auf und so weiter. Also schöne Grüße an unsere Generation an der Stelle. Und ich muss sagen, ich befürworte die Diversifikation von Emojis sehr, denn das hat ja ganz viel auch mit eigener Repräsentation an der Stelle zu tun. Also ich als nicht-binäre Person zum Beispiel kann ich es auch an der Stelle für mich selber sagen, ohne dann auch wiederum für andere Personen reden zu müssen oder zu wollen. Nachdem genderneutrale Smileys eingeführt waren, hat mich das halt auch glücklich gemacht, weil ich möchte mich ja auch im Kontext meiner eigenen Kommunikation, wenn ich denn Emojis verwende, nicht auch noch selbst misgendern. Also an der Stelle sozusagen ist die Repräsentation auch wichtig und gut. Und wenn es eben knapp 4000 Emojis gibt, dann haben sie auch ihre Daseinsberechtigung. Die Frage ist eben nur immer, in welchem Kontext verwenden wir was? Und da sind wir dann eben mitten in dem Inklusionsbereich. Die Auswahl ist super, die Verwendung darf trotzdem dosiert stattfinden.
Ja, und bei dem Thema, wofür verwenden wir was, fand ich auch noch aus dem Live ganz spannend, diese Interpretation von Smileys. Gab ja diese, war das der Pfirsich, der sexuell benutzt wird teilweise? Und noch, ja, genau. Ich glaube, die Avocado oder so, gell? Aubergine. Waren das nur so Beispiele? Kennst du da noch mehr Beispiele, die wirklich einen hohen Interpretationsspielraum haben?
Genau, also es gibt neben so Doppeldeutigkeiten und sexueller Konnotation gibt es eben auch noch ganz viele Emojis, die zum Beispiel eine politische Konnotation haben. Mhm. Und hier wird es dann wichtig für Menschen, die zum Beispiel im Community Management oder Social Media Management arbeiten oder auch digitalen Content schaffen, wie wir beide das tun und unsere Moderationsfähigkeiten dann an der Stelle ja auch ein Teil unserer Arbeit sind. Dazu gehört unter anderem dann beispielsweise das blaue Herz für die AfD oftmals verwendet wird, dass die Kiwi verwendet wird für transfeindliche Personen und so weiter und so fort. Also da gibt es jede Menge Beispiele. Compact hat unter anderem auch eine ganze Liste veröffentlicht, die wir hier gerne in den Shownotes auch verlinken. Und wichtig ist an der Stelle, der NABU zum Beispiel verwendet auch das blaue Herz. Das heißt, wir sind hier auch ganz schnell in der Kontextualisierung und der Interpretation. Allerdings ist genau das ja die nächste Herausforderung, nämlich diese Metakommunikation an der Stelle auch sich dieser Metakommunikation bewusst zu sein, die das auch beinhaltet. Ich nehme mal Arbeitsbeispiele. Welche Konnotation hätte das, wenn deine Führungskraft, also das gilt jetzt nicht für uns beide, aber für vielleicht Menschen, die zuhören, was hätte das für eine Konnotation, wenn deine Führungskraft dir einen Kuss-Smiley schickt oder deine beste Freundin? Das wird, selbst wenn die Intention die gleiche wäre, könnte das sehr schnell kippen in andere Interpretationsspielräume, die bewusst nicht so gewollt sind. Und genau da gilt es gerade im Arbeitskontext dann vielleicht auch einfach eine Einheitlichkeit zu schaffen, zu sagen, wir verwenden vielleicht in unserem Slack-Channel oder in unserem Teams-Kanal oder wo immer unsere digitale Kommunikation stattfindet, immer diese 5 Smileys für bestimmte Anlässe. Und das kann in einem Onboarding zum Beispiel gut erklärt werden, dass man dann sagt, okay, für uns sind 2 Hände, die sich berühren, ein Dankeschön und eben nicht betende Hände. Und das verwenden wir regelmäßig, wenn zum Beispiel was erledigt ist. So können dann von Anfang an Missverständnisse verhindert werden und auch befremdliche Situationen, also an der Stelle verhindert werden. Und genau dieser Interpretationsspielraum, so viel er Spaß machen kann, ist er im Arbeitskontext schnell eben auch problematisch. Und wie du sagst, wenn es dann auch noch um sexuelle Konnotation geht, auch schnell in der Übergriffigkeit, der man sich da auch bewusst sein muss.
Ja. Und hast du jetzt, wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wenn man diese Episode gehört hat, noch einen Tipp so für die ersten 1-2 Schritte, die jetzt kommen, wie man einfach die eigenen Beiträge bei LinkedIn und so weiter, also auf Social Media, barrierefrei oder zumindest mal barriereärmer umsetzen kann?
Genau, also verzichtet zum Beispiel auf Emojis als Aufzählungszeichen. Stellt euch gerade vor, das Gespräch mit Johannes und mir hier wäre so verlaufen, dass wir zu jeder Frage oder zu jeder Antwort erstmal gesagt hätten, Doppelpunkt, orangefarbener Kreis, Doppelpunkt. Und wie nervig das sein kann, wenn das an jedem Satzanfang so vorgelesen oder genannt wird. Das heißt, verzichtet tatsächlich auf Emojis in dieser großen Form. Sie gliedern nichts, sondern sie schaffen Barrieren an der Stelle, vor allem für Menschen, die ja darauf angewiesen sind. Und dann sind wir wieder am Anfang dessen, wir wissen nicht, wer unseren Content liest, aber wir dürfen inklusiv sein, niemand verbietet uns das, sondern ganz im Gegenteil, es gibt genügend Gesetze und Richtlinien, die eigentlich uns sogar vorschreiben, inklusiv zu sein, die ermöglichen, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollen und wir können alle Teil davon sein, das genau zu ermöglichen.
Da finde ich, dass gerade beim Thema LinkedIn muss ich kurz rein, weil es mich das so selber so,
so unbedingt so triggert. Ja.
Die ermöglichen das ja, klar, die haben auch viele Smileys und so, aber zumindest was Schriften angeht, ermöglichen sie ja theoretisch durch die Art und Weise, wie LinkedIn funktioniert, dass es für die meisten Nutzer möglich konsumierbar ist, theoretisch zumindest. Und jetzt gibt es aber in meinem Stream zumindest so viele Posts, wo Leute so externe Tools benutzen und dann so Schriften formatieren, die dann so fett sind oder kursiv oder seltsame Schriftarten haben, die es gar nicht bei LinkedIn gar nicht gibt. Und damit ja gar nicht die LinkedIn-Funktion nutzen, sondern externe Tools, die aus diesen, die quasi vermeintliche Schriften erstellen, was aber keine Schriften sind, sondern Sonderzeichen. Und damit wiederum kommen wir dem Kreis wieder zum Ende. Viele Menschen, die Screenreader nutzen, ausschließen. Ich glaube, du nimmst die, glaube ich, auch wahr. Ne? Wir reiten da ja gerne so ein bisschen drauf rum immer wieder. Was sagst du dazu?
Genau, für mich ist das teilweise auch, ohne dass ich Screenreader oder Voice-Over-Technologie verwende, ein Muss. Also ich bin nicht darauf angewiesen, nutze das aber ab und zu auch, um zum Beispiel meine eigenen Sachen auf Barrierefreiheit zu überprüfen. Und ich muss sagen, mich strengt das als neurodivergente Person auch enorm an, bestimmte Beiträge in zig verschiedenen Schriftarten zu lesen. Es gibt in der Typografie, ich habe mal vor einer ganzen Weile Kommunikationsmanagement studiert, hatte da auch Typografie und Kommunikationspsychologie und all das, was damit einhergeht. Es gibt in der Typografie bestimmte Regeln, die ganz unabhängig von Inklusionsthematiken auch Teil von Partizipation sind. Und das heißt auch nicht mehr als bestimmte Schriftarten in bestimmten Beiträgen oder auf einer Seite Text zu verwenden. Und das führt gerade solche Sachen wie externe Schriftarten dann zu verwenden oder da reinzubringen in die Tools nochmal ad absurdum. Ich weise nicht nur gerne in Kommentaren darauf hin, dass die Beiträge kaum lesbar sind, sondern ich entfolge tatsächlich auch Menschen, die, wenn sie diese Hinweise kennen und sich weiterhin nicht daran halten möchten, ihre Beiträge nicht inklusiv gestalten. Denn für mich ist ganz klar, ich gehe ja auch nicht in physische Räume, die für mich nicht inklusiv sind. Warum sollte ich dann in digitalen Räumen mich befinden, die für mich nicht inklusiv sind?
Ja, was mir noch dazu einfällt, das hat mich letztens jemand aufmerksam gemacht und das finde ich, ist zwar schade, dass man das Argument bringen muss, aber bringen kann, weil es ja keine Schrift mehr ist, sondern ASCII-Zeichen.
Ja.
Dass diese Abschnitte dann auch nicht mehr in der Suche gefunden werden, weil es LinkedIn halt nicht erkennt. Es ist kein Text.
Ja, das genau. Zieht manchmal. Absolut. Also SEO und Alttexte sind eng miteinander verbunden. Das betrifft ja zum Beispiel auch Bildbeschreibungstexte auf Webseiten. Ja. Und an der Stelle geht es letztendlich auch um Marketinggründe, auch um Kommunikationsgründe, auch um ja überhaupt Auffindbarkeitsgründe. Das sind für mich aber trotzdem, auch wenn sie aufeinander einzahlen, zwei verschiedene Thematiken, denn Inklusion darf auch als solches verstanden werden und nicht immer mit einem anderen Argument dann verkauft werden.
Ja, mit Blick auf die Uhr, lass uns vielleicht noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar, KI ist ja auch ein bisschen ein Buzzword, aber natürlich ein Thema, wo man nicht mehr dran vorbeikommt. Glaubst du, dass die KI-Tools da der Barrierefreiheit in Zukunft helfen oder eher, dass mehr Müll produziert wird, der nicht barrierefrei ist?
Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo wir hinschauen. Grundsätzlich würde ich sagen, KI-Tools schaffen bereits Barrieren ab. Ein großes Beispiel, was ich immer auch gerne nenne, ist die Be My Eyes App. Die Be My Eyes App gibt es auch schon viele Jahre lang. Die ist für hauptsächlich blinde und sehbehinderte Menschen, die eine App, um Menschen anzurufen, die ebenfalls auf dieser App registriert sind, die vielleicht sehen können, in Notfällen, wo keine andere Person zugegen ist, die der Person helfen kann. Also sei es im Supermarkt, sei es, wenn die Pillendose runtergefallen ist oder. Und diese App wird natürlich auch stets weiterentwickelt und die haben inzwischen eine KI entwickelt, die aktuell zum Beispiel die besten Bildbeschreibungstexte generiert. Das heißt, das ist auch eine gute Möglichkeit, wer sich mit Bildbeschreibungstexten intensiver beschäftigen will, da einen Startpunkt zu finden, zu sagen, ich verwende die KI, schau mir an, was sind die Texte, also wenn ich denn sehen kann, was sind die Texte, die dabei rauskommen und an der Stelle sozusagen kann ich das dann um einzelne Faktoren noch ergänzen. Wir haben eben über Hautfarbe zum Beispiel gesprochen, das darf auch unbedingt in Bildbeschreibungstexte und kann von da aus sozusagen auch meine Bildbeschreibungstexte für meinen digitalen Gebrauch schneller und inklusiver gestalten, eben mit Unterstützung der KI.
Ich finde, diese Bildbeschreibung ist auch noch mal ein Thema für eine ganz eigene Episode. Ja. Da habe ich mal mit dem Heiko Kunert zum Beispiel drüber gesprochen, den wirst du wahrscheinlich kennen.
Ja, klar.
Und da ging es darum, weil ich ihn gefragt hatte, wie detailliert soll denn die Bildbeschreibung sein? Weil wenn ich jetzt als sehender Mensch eine Website anschaue, merke ich ja manche Bilder, da scrolle ich vorbei, weil es mir wurscht ist und manche schaue ich mir wirklich ganz genau an. Und das kann ich ja, also bei der Bildbeschreibung muss ich es ja vorgeben, was ich beschreibe. Mhm. Und das fand ich mega spannend, weil er hat auch gesagt, dass so ein bisschen natürlich drauf ankommt und da gibt es nicht die Antwort für alles. Mhm. Und da wäre jetzt mein Wunsch, wenn ich den mal äußere, ich äußere ihn einfach, das ist mein Podcast.
Ich wollte gerade sagen, ja, du darfst.
Dass ich als User, wenn ich meine Website, meinen Browser aufmache, da kann ich als User sagen, lieber Browser, bitte mach die Bildbeschreibungen mal ausführlich. Mhm. Und dann macht der Browser diese Bildbeschreibungen, weil die OpenAI und so diese KIs, die machen ja echt schon richtig gute Bildbeschreibungen. Aber wie genau die sein soll, muss ich dem ja sagen. Und da wäre das doch geil, wenn das einfach der Browser könnte, weil dann kann ich es als User selber entscheiden, wie ausführlich ich das brauche. Das wäre so mein Wunsch.
Ja, absolut. Also auch das ist natürlich eine gute Idee, zu sagen, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, was andere an Inklusion schaffen oder nicht. Das ist ja genau die Problematik von Teilhabe, dass wir hier über auch einen großen Teil von Angewiesensein sprechen, der natürlich mit Inklusion auch entfallen muss, zu sagen, ich möchte gerne selbst bestimmen, wo ich dran teilhaben kann und wo nicht und möchte nicht darauf angewiesen sein, wo jemand vielleicht daran denkt, bestimmte Inklusionsmaßnahmen zu treffen oder nicht. Das ist ja der Umkehrschluss, zu sagen, wir müssen Inklusion so sehr zur Verfügung stellen, dass es keine optionale Ausnahme ist, sondern der Standard. Und da sind wir dann natürlich auch bei dem Thema zu sagen, dann suche ich mir als getroffene Person aus, was möchte ich gerne über das Bild wissen, um mal bei dem Bildbeispiel zu bleiben.
Ja, genau. Daniela, damit sind wir schon tatsächlich bei meiner Abschlussfrage. Mhm. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Teil machen.
Weil ich das, auch schon kommen,
ja. Weil das ist ja ein Thema, was immer, also das kann man sehr tief reingehen. Ich finde es spannend. Ich fand aber jetzt gerade dafür, dass es ja ein Überblick sein soll, das auch gut, dass du so einen Überblick gegeben hast für die Hörenden. Und die Abschlussfrage wäre, stell dir vor, du hast bei google.de kannst du unter diesem Suchschlitz von google.de einen Satz platzieren. Der sollte aber keine Eigenwerbung sein. Mhm. Und der würde da 24 Stunden stehen. Was würdest du da hinschreiben?
Was würde ich da hinschreiben bei einer Google-Suche? Ich bin großer Fan davon, dass Veränderungen im Kontext von den besprochenen Dingen, die wir heute thematisiert haben, die wir je auch in unserer eigenen Arbeit thematisieren, immer bei der eigenen Selbstreflexion beginnt. Und dementsprechend würde ich mir da den Satz wünschen, dass oder den Wunsch, dass wir alle auf uns selbst schauen und unsere eigenen verinnerlichten, vielleicht auch Diskriminierungsstrukturen reflektieren und darauf anfangen, uns zu verändern hin zu einer antidiskriminierenden Gesellschaft.
Cool. Guter Satz ist eingeloggt. Vielen Dank dir für die Zeit und in Hamburg sagt man Tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.